Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute in dieser Mittagsstunde zu Gast die Schriftstellerin Jagoda Marinic und uns jetzt auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio mein Kollege Klaus Remme. Denn wir möchten über den Parteitag der Grünen sprechen, der heute Nachmittag um 17 Uhr beginnt. Digital findet er natürlich statt. Der Parteivorstand nur wird sich analog im Berliner Tempodrom treffen. Und Ziel ist es, am Wochenende ein neues Grundsatzprogramm zu beschließen. Das bisher geltende, das ist schon etwas älter. Das stammt nämlich aus dem Jahr 2002. Frau Marinic, die Grünen möchten natürlich gerne mitregieren und sie stehen in den Umfragen ja auch ganz gut da, eigentlich immer hinter der Union auf Platz 2 vor der SPD. Jetzt ist aber die Frage, wie müssen sie sich aufstellen, wenn sie wirklich mitregieren wollen? Da gibt es ja so die zwei Lager, die sie bedienen müssen. Da sind einmal die Aktivisten aus den Reihen zum Beispiel der Fridays for Future und da ist aber auch die Koalition, die sie eventuell bilden wollen, dann mit der Union. Das könnte ein Spagat werden, oder?
Ja, das wird ein Spagat und das ist ein Spagat. Gerade diese Woche habe ich auch diese Doku über die jungen Fridays for Future Aktivisten gesehen, die in der Themenwoche der ARD lief. Und man sieht, was da für Hoffnungen eigentlich sind, was da für Kräfte junger Menschen freigesetzt wurden. Und man muss den Grünen ganz klar sagen, die Erfolge der letzten EU-Wahlen verdanken sie den Fridays for Future und den Jugendlichen. Das heißt, wenn die Grünen meinen, sie könnten diese 18% halten, aber eine nicht progressive Politik in Sachen Klima führen, dann verschätzen sie sich unglaublich. Also ich glaube, man kann nicht auf dem Ticket des Wandels sozusagen in den Bundestag einziehen mit 80%, aber dann in der Regierung all das verraten, was einen an die Macht gebracht hat. Ich denke, wenn sie so agieren würden, würde sie doch sehr schnell das Schicksal der SPD einholen.
Also Herr Remme, Frau Marinic meint, die Grünen dürfen auf keinen Fall das verraten, was sie an die Macht gebracht hat. Das heißt, es geht vor allem natürlich um Klimaschutz und ich denke, der Klimaschutz soll auch im Mittelpunkt des neuen Grundsatzprogramms stehen, oder?
Na, im Mittelpunkt steht er nicht. Es sind 8 Kapitel. So ein Grundsatzprogramm, Sie haben das ja gesagt, 2002 war das letzte da. Insofern wird es auch, was das neue Programm angeht, auf viele Jahre angelegt sein. Das bildet schon das komplette Spektrum, das politische Spektrum ab. Es kann auch nicht anders sein, wenn Regierungsverantwortung Realität werden soll. Dann reicht es hier nicht, die Ökologie zu betonen. Sie bleibt als Kernkompetenz und beim Parteitag wird man sicher streiten um das 1,5-Grad-Ziel, denn da ist der Konflikt programmiert. Die Grünen halten sich, was den Vorstand angeht, an das Pariser Abkommen. Das gibt einen Korridor vor und viele, auch Jugendliche im Südwesten sogar inzwischen eine Partei, sagen, das reicht nicht, wir müssen die 1,5 hart schreiben.
Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Grünen reagieren auf diesen Spagat zwischen auf der einen Seite eben den jungen Leuten Fridays for Future gerecht werden wollen und auf der anderen Seite einem Koalitionspartner, einem möglichen der Union gerecht werden wollen?
Ja, also man muss ja sagen, die haben inzwischen reichlich Erfahrung mit diesem Spagat. Sie sitzen in vielen Landesregierungen, haben da Erfahrungen gesammelt und wissen, wie es sich anfühlt, wenn sich Regierungsverantwortung mit Wahlprogrammen oder Partei- oder Koalitionsbildungen dann beißt. Ich finde einen ganz interessanten Blick zurück 2002, da waren sie in einer ganz ähnlichen Situation. Die waren in der Regierung und es war eine schwierige Zeit für die Grünen. Da galt es, Entscheidungen zu treffen, in der Zeit rund um den Kosovo-Krieg, das war die Legislatur, als Joschka Fischer den Auslandseinsatz durchsetzte. Es war die Zeit nach 9/11, viele außenpolitische Entscheidungen, die den Grünen damals schwer gefallen sind. Und schaut man heute ins Programm, dann sieht man eindeutig, wie weniger kantig diese Partei ist. Nehmen wir mal das Beispiel innere Sicherheit, nur ganz kurz. Ja, während der Bundesvorstand ins Programm schreibt, Polizei und Sicherheitsorgane sind Garanten der inneren Sicherheit, sagt die Grüne Jugend im Änderungsantrag, da schmeißen wir alles raus und sprechen von der Polizei als sichtbarer Arm staatlichen Gewaltmonopols.
Mhm. Die Grüne Jugend hat sich ja jetzt im Vorfeld dieses Parteitags auch deutlich zu Wort gemeldet. Wir hören mal Anna Peters, die Bundessprecherin der Grünen Jugend.
Wir haben in den letzten Jahren, im letzten Jahr besonders nochmal Streitpunkte auch mit unserer Partei gesehen und Konflikte gesehen. Der jüngste Konflikt ist natürlich der Dannenröder Wald. Und natürlich nehmen wir das auch als Grüne Jugend wahr. Wir haben guten Kontakt auch zu Leuten, die jetzt auf der Klimaliste stehen. Es ist natürlich schade, dass die nicht zu uns Grünen gekommen sind, aber wir werden den Kontakt nicht zu denen aufgeben und wir werden auch versuchen, mit ihnen zusammen danach zu arbeiten. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, um nochmal Druck auf uns Grüne aufzubauen, auch in Baden-Württemberg. Aber natürlich wünsche ich mir, dass auch meine Partei genau diesen Menschen ein Angebot macht und hoffe, dass das in Zukunft wieder so ist.
Frau Marinitsch, dass die jungen Leute, also die grüne Jugend, die Stimme jetzt so deutlich erhebt, macht wahrscheinlich Sinn, oder?
Ja, unbedingt. Aber ich finde es jetzt ganz wichtig, auch zu betonen, es geht nicht nur um die Jugend. Diese Jugend hat Eltern und die Eltern haben Sorgen um ihre Kinder und die sind bei ihren Kindern. Ich habe vor etwa 2, 2,5 Jahren oder als dieser Prozess rund um dieses Grundsatzprogramm begann, einen Input halten dürfen als eine Betrachtung von außen auf so einer Veranstaltung, wo sie 700 Mitglieder da hatten. Und die Stimmung selbst in der Partei ist nämlich auch gespalten. Also es ist jetzt nicht so, dass alle sagen, wir müssen des Regierens wegen unsere Werte aufgeben. Und ich finde den Vergleich Kosovo-Krieg und Klimakrise nicht so einfach. Natürlich ging es da auch um eine Friedenspolitik, die zur DNA der Grünen gehörte und die dann verlassen wurde. Aber die Klimakrise ist die größte Krise, vor der die Menschheit stand. Also sie bedroht unsere Lebensgrundlage. Und das ist ein Grundsatz, wenn es jetzt schon so aussieht, dass sich andere Parteien gründen, weil sie merken, man kann sich auf die Grünen in dem Punkt nicht mehr verlassen, dann wäre eigentlich den Grünen schon gut geraten zu sagen, die Jugendlichen sind es, die Eltern der Jugendlichen und in der Partei haben wir auch sehr viele Stimmen, die sagen, wir können nicht des Regierens wegen und des Regierungsanspruchs wegen Ziele verlieren, für die wir eigentlich gewählt werden und die sozusagen gesellschaftlich gerade die große Leerstelle sind. Also wenn man sich Debatten ansieht, es sagt doch jeder, dass die Parteien sich auf 1,5 Grad nicht festlegen wollen, ist eine Farce. Die Wissenschaft sagt, es geht nicht anders. Man muss da eigentlich den Druck erhöhen und den Druck gibt es innerparteilich, den gibt es von den Jugendlichen und den gibt es auch von den Eltern. Ich glaube, man sollte aufpassen, dass man da nicht so tut, als wären es nur die Jugendlichen, sondern überhaupt Menschen, die sich des Klimawandels bewusst sind und die Klimakrise ernst nehmen als Herausforderung.
Ganz kurze Frage noch, Herr Remme, wird denn geklärt werden, wer jetzt dann Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat wird, ob das Robert Habeck oder Annalena Baerbock macht?
Nein, das wird an diesem Wochenende nicht geklärt. Beide sprechen, Annalena Baerbock heute, Robert Habeck morgen Mittag. Ich glaube, die machen das ganz klug, dass sie sich da nicht unter Druck setzen lassen. Alle wissen, dass die Frage in den Hinterköpfen ist und nicht nur die Partei, natürlich auch uns Journalisten interessiert. Aber da, glaube ich, sind sie gut beraten zu sagen, das machen wir nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, wenn wir das Wahlprogramm entwerfen. Und es ist ja auch nicht so wie bei der CDU, wo man befürchten muss, dass die ein oder die andere Wahl nun die Partei spalten würde. Sicherlich wären viele enttäuscht, viele weibliche Parteianhänger enttäuscht, sollte Robert Habeck sich durchsetzen. Aber bisher gilt ja, dass die beiden das unter sich ausmachen. Und so wie sie die letzten beiden Jahre agiert haben, muss man es ihnen zutrauen.